in der Corona-Zeit. Da lief im Fernsehen eine 8-teilige Serie und die hieß Alltagshelden. Kann sich jemand von euch erinnern? Alltagshelden. Diese Serie handelte über Menschen und von Menschen, die im Alltag, im Leben Besonderes leisteten und leisten. Und wenn wir ganz ehrlich sind miteinander, Helden und Heldinnen, ja, die sind schon gefragt im Leben. Und ihnen gehört auch oft unsere Bewunderung. Und sogar die Bibel kennt Heldinnen und Helden. Aber in der Bibel sind diese Menschen keine Supermenschen, sondern erstmal sind es Menschen, die immer auf Gott vertrauen. Auch wenn es in den Situationen, in der sie leben, es völlig unvernünftig ist, das vielleicht zu tun oder unvernünftig wirkt, Entschuldigung. Aber es sind eben Menschen, die bleiben selbst in außergewöhnlichen, stressigen und vielleicht auch wirklich schlimmen Situationen gehorsam, obwohl es für sie riskant ist, das zu sein. Und es sind Menschen, die Schwäche zulassen, gerade dann, wenn sie von Gott gebraucht werden. Und sie stehen für andere ein, selbst wenn es Gefahr für sie selbst bedeuten würde und bedeutet. Und vor allem die Helden in der Bibel stellen immer den Willen Gottes höher als ihren eigenen Vorteil. Heldentum, so sagt es uns die Bibel, entsteht nicht aus Stärke. Heldentum ist Gehorsam, Heldentum ist Mut und Heldentum ist Hingabe. Aber die Bibel kennt auch die andere Seite vom Heldentum. Die Bibel kennt auch die gefallenen Helden und Heldinnen. Und darüber möchte ich uns heute einmal predigen. Von einem Helden, der in Wirklichkeit keiner ist. Aber zuvor noch mit euch beten. Unser Gott, du treuer Begleiter, öffne uns für das, was du uns heute zu sagen hast und sagen willst. Und nimm weg, was uns ablenkt. Mach uns wach für deine Wahrheit, demütig für deine Korrektur und mutig für deinen Ruf. Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir nicht aus eigener Stärke leben, sondern aus deiner. Amen. Die Geschichte, von der ich uns jetzt erzählen werde, liegt weit zurück. Über 3100 Jahre. Damals lebte auf einem Landstrich, den wir heute Gazastreifen nennen, ein jüdischer Stamm namens Dan. Dan heißt so viel wie Gott hat Recht verschaffen. Zu dieser Zeit war Israel, das Volk, noch gar kein Volk, kein geeintes Volk gewesen. Es lebte in 12 Stammesbünden. Und es war unglaublich vieles aus den Fugen geraten. Die Stämme hatten ihre Orientierung verloren. Und die Menschen dieser Stämme hatten tatsächlich auch ihre Mitte verloren. Und sie waren zwischen Angst, Überforderung und Selbstbehauptung hin und her gerissen. Und kurz gesagt, das war damals eine Epoche voller Spannungen, voller Brüche und aber auch voller überraschender Wendungen. Und damals, in dieser Zeit, beruft Gott einzelne Männer und auch Frauen, die dann als sogenannte Richter charismatische Führerinnen und Führer wurden. Und es war die wichtigste Aufgabe für diese Richter damals, die wichtigste Aufgabe war, Israel aus der Hand feindlicher Völker zu befreien. Und nun mögen wir sagen Richter, und wir haben ja eine Vorstellung alle davon mit Richter, unsere heutige Vorstellung, trifft aber nicht zu auf die Richter der damaligen Zeit. Es waren keine juristischen Richter, sondern dieses hebräische Wort für Richter heißt Safat und Das heißt eigentlich richten, ordnen, regieren. Und es gibt drei Aufgaben, die diese Richter wahrzunehmen haben. Sie sollen schlichten untereinander, sie sollen den Stamm führen und sie sollen vor allen Dingen die Menschen befreien. Befreien von wem? Dazu komme ich gleich. Von einem Volk, das damals immer wieder diese Stämme überfallen hat. Einer von diesen Richtern, und jetzt werdet ihr den Namen schon kennen, heißt Simson. Schon gehört von Simson? Schon mal gelesen im Buch der Richter? Nein? Von diesem Simson, einem gefallenen Helden, daraus will ich uns heute predigen. Von ihm. Wie schon gesagt, diese Daniter vom Stamm Dan, die haben große, große Angst vor den Philistern. Diese Philister wohnen unten am Meer und die Daniter wohnen oben auf den Bergen, auf den Bergeshöhen. Und warum die da unten immer Angst vor denen da oben haben, kann man nur vermuten. Warum gehen die immer wieder hoch und versuchen die zu überfallen? Vielleicht hat es ihnen gestört, dass die von oben immer runter gucken auf sie, weiß ich nicht. Aber es war halt eine schreckliche Zeit und für diejenigen, die ein bisschen Geschichtsbewusstsein haben, es ist die Zeit des Übergangs zwischen der Steinzeit in die Eisenzeit. Die Philister haben schon Eisen. David, erinnert euch, und Goliath. Der Goliath ist schon mit Eisenspeer bewaffnet. Und während die da oben da wohnen, die haben immer noch die Steine als Waffen und kein Eisen. Und jetzt wird es wirklich spannend, denn wer lebt denn heute auf dem Gazastreifen, auf diesem Streifen, wo früher die Philister gewohnt haben? Wer lebt da heute? Die Palästinenser. Was ist am 7. Oktober 2023 geschehen? Noch in Erinnerung? Damals führte die palästinensische Hamas einen Großangriff auf israelisches Territorium durch. Über 1200 Israelis wurden damals getötet und mehr als 140 wurden verschleppt. Und was dann folgte, war die Bombardierung von Gazastadt durch das israelische Militär. Und wieder starben Zehntausende und Hunderttausende wurden vertrieben. Vor 3100 Jahren begann ein Konflikt auf diesem Landstrich. Und dieser Konflikt ist nicht zu Ende. Über 3100 Jahre ist das jetzt her und trotzdem besteht immer noch ein Konflikt, ein riesiger Konflikt. Auch wir leben ja in einer Zeit, in der viele Sicherheiten bröckeln. Wir leben wirklich in einer Zeit, in der Vertrauen schwindet. Und in der Menschen nach Halt suchen. Und viele, 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 viele Menschen haben überhaupt keinen Zugang und auch keine Beziehung mehr zu Gott. Im Buch Richter, und dieses Buch Richter vor allen Dingen, das zeigt uns, wie unser großer Gott in unübersichtlichen Zeiten handelt. Und wie er auch in Krisenzeiten Hoffnung wachsen lässt. Und wir finden in diesem Buch Richter, und ich empfehle es mal zu lesen, auch wenn es sperrig ist, auch wenn es nicht so einfach zu lesen ist, auch wenn es nicht immer nur so schöne Worte darin sind, auch wir uns manchmal gewöhnen müssen an die derben Worte, die da stehen. In diesem Buch gibt uns Gott Impulse und Orientierung für schwierige Zeiten. Und wir haben im Moment zur Zeit schwierige Zeiten. Und noch eines vorweg. Gott schreibt seine Geschichte nicht mit perfekten Menschen. Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die schwach sind. Und er gebraucht schwache Menschen. Und vor allen Dingen, Und das ist ein großer Trost für mich und auch in meinem Leben. Gott lässt aus Chaos immer Neues wachsen. Und wenn ich darauf vertraue, dass er da ist, dass er hilft, dass er mich in meinen Schwächen formt, dann weiß ich, dass das Chaos, in dem ich lebe, auch ein Ende haben wird. Denn Gott arbeitet mit dem, was ich habe und nicht mit dem, was mir fehlt. Gott arbeitet mit dir, mit dem, was du hast und nicht mit dem, was dir fehlt. Kurzfassung dieser Geschichte von Simson. Es sind lange Kapitel, 13 bis 16, wenn ich die vorlesen würde, würde das hier den Rahmen dieser Predigt sprengen. Eines Tages erscheint ein Engel bei einem kinderlosen Paar und er kündigt einen Sohn an, Simson. Dieser Sohn soll von Geburt an ein Nasiräer sein. Ein Nasiräer, würde ich sagen, was ist ein Nasiräer? Ein Nasiräer ist ein Mensch, der sich freiwillig für eine bestimmte Zeit oder ein ganzes Leben lang Gott völlig hingibt. Und bei Simson ist das von vornherein bestimmt durch Gott. Dieser Sohn wird ein Nasiräer sein. Er wird sich ein Leben lang mir hingeben. Keine Schere soll sein Haar berühren. Das heißt, Simson wird lange Haare bekommen. Und seine Stärke, er wird stark werden, die ihm verliehen wird, das soll dann das Zeichen des Bundes sein, den Gott mit den Menschen Israel schließt. Und Simson wird groß. Das ist ein wilder Junge, ein unglaublich impulsives Kind. Er ist völlig unberechenbar. Aber er hat eine schier übermenschliche Kraft. Eines Tages auf dem Weg zu einer Hochzeit begegnet ihm ein Löwe. Der Löwe greift Simson an. Simson, so steht es in der Bibel, zerreißt den Löwen mit bloßen Händen. Das ist schon ein erster Hinweis darauf, dieser Mann, dieser Simson ist völlig anders. Und dann wird er Richter. Aber auf einmal kämpft dieser Simson nicht wie ein klassischer Richter Israels. Das ist gar kein Anführer. Das ist auch kein Stratege. Simson ist ein richtiger Einzelgänger, der nur aus vielen persönlichen Kränkungen heraus handelt. Und doch, wird dieser Simson zum Werkzeug Gottes. Denn er schlägt Philistertrupps in die Flucht. Und eines Tages, so steht es in der Bibel, deshalb kann ich das auch so sagen, fängt er 300 Füchse. Fangt mal einen Fuchs, dann wisst ihr, wie schwer das ist. Er bindet ihnen Fackeln an die Schwänze und setzt damit die Felder der Philister in Brand. Außerdem steht da, er erschlägt 1000 Männer mit den Kieferknochen eines Esels. Jetzt muss ich eines dazu sagen, ist auch immer ganz wichtig. Immer wenn ihr Zahlen lest im Alten Testament, dürft ihr das nicht mit unserem heutigen Zahlenverständnis sehen. Das waren keine mathematischen Zahlen. Die Zahl 1000 in der Bibel im Alten Testament bedeutet sehr viel oder unermesslich viel. Das drückt die Zahl 1000 aus. Also ihr seht schon, Simsons Taten sind wirklich Ruhetaten, chaotische Taten und wirklich Taten, die getrieben sind von einem großen inneren Konflikt oder Konflikten, die dieser Simson hat. Und dann, wie so oft, kommt eine Frau ins Leben, Delila kommt in das Leben von Simson. Die Philisterfürsten bestechen diese Frau. Sie soll das Geheimnis der Kraft von Simson herausfinden. Und Simson, überheblich wie er ist, ja, er spielt mit Delila, er neckt sie, er täuscht sie auch. Aber irgendwann bricht er seine innere Wachsamkeit. Und dann verrät er ihr, was er hätte nie verraten dürfen, dass das lange Haar von ihm das Zeichen des Bundes mit Gott ist. Und während er schläft, kommt Delila mit der großen Schere und schneidet ihm das lange Haar ab. Die Philister sind happy, klar, jetzt wissen sie, der hat seine Kraft verloren, der kann uns nicht mehr. Also überwältigen sie ihn, überfallen ihn, überwältigen ihn, schleppen ihn ab, stecken ihn ins Gefängnis und dort muss er schwere Müllsteine drehen. Aber was die Philister nicht mitbekommen, im Gefängnis fangen seine Haare wieder an zu wachsen. Und eines Tages feiern die Philister ein riesengroßes Fest zu Ehren ihres Gottes Dragon. Und Simson wird als Spottfigur hereingeführt in den Tempel. Simson bittet dann einen Diener, dass dieser Diener inzwischen zwei tragende Säulen stellt. Und Simson legt seine Hände an die Säulen und dann spricht er ein letztes Gebet. Herr, gib mir noch einmal Kraft. Und dann stemmt sich Simson gegen diese beiden Säulen und der ganze Tempel bricht zusammen. Ja, er reißt mehr Feinde mit sich in den Tod, als er jemals im Leben besiegt hat. Das ist ein sehr tragisches Ende, aber es ist auch ein triumphales Ende. Denn trotz all dieser unglaublichen Fehler, die Simson hat, wurde er von Gott gebraucht. Jetzt mögt ihr euch fragen, na Karl, was hat denn das alles mit uns heute zu tun, was du uns da gerade erzählt hast? Ja, es hat sehr viel mit uns zu tun heute. Berufung. Berufung beginnt bei Gott, nicht bei unserer Leistung. Gott beruft uns, nicht meine Leistung beruft mich. Und ich muss mich nicht würdig machen, bevor Gott mich gebrauchen kann. Du musst dich nicht erst würdig machen, bevor dich Gott gebrauchen kann. Und noch eines zeigt uns die Geschichte. Wenn wir in uns geistliche Kraft haben und geistliche Kraft gewachsen ist, dann bleibt uns diese geistliche Kraft niemals automatisch erhalten. Nein, das tut sie nicht. Nicht die Frage, oh, wie stark bin ich, ist die entscheidende Frage, sondern wer führt meine Stärke? Und wo bin ich denn stark, sichtbar, erfolgreich? Und wo bin ich in Wirklichkeit innerlich völlig unklar, ungebremst? Und wo bin ich auch innerlich verletzend für und auf andere? Der Simson ist unglaublich stark, aber innerlich völlig ungebremst, völlig impulsiv, völlig getrieben. Ein getriebener Mensch. Wie ist das bei uns? Ehrlich, lassen nicht auch wir uns manchmal sehr von unseren Emotionen leiten? Nein, tut ihr das nicht? Seid immer cool, immer ruhig, immer gelassen? Es gibt große Emotionen. Und haben nicht auch wir, so wie Simson, schon mal unsere Mitte zwischendurch verloren? Im biblischen Sinn, das ist jetzt ganz wichtig, im biblischen Sinn ist deine und ist meine Mitte Gott selbst. Gott ist unsere Mitte und nicht meine Leistung. Und meine Mitte ist auch nicht das, was ich kann, sondern das, wer mich hält. Wenn Gott nicht meine Mitte ist und wenn Gott nicht deine Mitte ist, dann rutschen wir beide ganz schnell in Aktivismus, in Selbstoptimierung und auch in einen Selbstverlust hinein. Wenn ich aber weiß, wenn ich wirklich weiß, wer ich in Gottes Augen bin, dann muss ich nicht ständig mich selbst beweisen. Und wenn du dich jetzt selbst mal einmal fragen magst gerade, ja, aber wer bin ich denn in Gottes Augen? Dann nimm die Bibel, denn sie gibt dir darauf eine Antwort. Und die biblische Antwort darauf lautet, du bist jemand, den Gott gewollt, gesehen und angesprochen hat, bevor du irgendetwas konntest. Gott hat dich zum Ebenbild geschaffen. Das heißt, du trägst etwas von Gottes Wesen in dir. Würde, Kreativität, Beziehungskraft. Du bist nicht zufällig in diesem Leben hier. Niemand von uns ist hier nur zufällig hier. Gott hat dich gewollt. Und dein Leben hat Gewicht. Du bist nicht unwichtig. Dein Leben hat Gewicht. Von Anfang an war dieser Simson ja besonders verheißen. Er war geweiht, er war auserwählt. Aber trotz all dieser unglaublichen Berufung hat er das ja mehr für sich als für Gott gelebt und für das Volk Israel. Berufung, das können wir daraus lernen. Berufung von Gott ist immer ein Geschenk. Berufung ist kein Verdienst, weil du so toll bist, weil du so viel geleistet hast, weil du so würdig bist. Es ist immer ein Geschenk. Aber es ist keine Garantie, dass Menschen, dass du und dass ich, dass wir als Menschen unsere Berufung, die uns geschenkt ist von Gott, nicht missbrauchen könnten. Und sie dann egoistisch ausleben, diese Berufung. Berufung, liebe Geschwister, ist kein Heiligenschein. Berufung ist immer ein Ruf zur Verantwortung. Nutze ich denn das, was Gott mir gegeben hat, für mich oder für andere? Und wenn die Gaben, die uns Gott verliehen hat, wirklich nur um uns selbst kreisen und wir nur die Kontakte pflegen, die uns nützen, aber Menschen vernachlässigen, die Unterstützung bräuchten, dann leben wir alle sehr, sehr, sehr egoistisch. Aber nehmen wir uns dagegen bewusst einmal Zeit für jemanden, der gerade wirklich Unterstützung braucht. Sprechen wir ihm Ermutigung zu. Auch wenn ich selbst einen schweren Tag habe, dann werden deine und meine Gaben, dann werden unsere Gaben zum Segen. Es gäbe jetzt noch unglaublich vieles über Heldentum zu sagen, wie es uns die Bibel aufzeigt. Aber ich möchte nur noch eins dazu erwähnen und sagen. Simsons Geschichte, das habe ich erkannt, soll uns warnen, dich und mich, nämlich, und jetzt kommt es, ganz wichtig, Stärke ohne geistliche Tiefe führt uns in die Erschöpfung. Stärke ohne geistliche Tiefe führt uns in die Erschöpfung. Was heißt das? Übernehme ich als Gemeindemitglied immer alles, weil ich halt vieles kann, aber komme dabei selbst nie zur Ruhe, dann arbeite ich in meiner Gemeinde aus Pflichtgefühl und nicht aus Berufung. Und die Folgen daraus sind meistens dann Erschöpfung, Gereiztheit und innere Leere. Und wenn ich als Mutter oder als Vater alles für meine Kinder tue, aber keine geistliche Quelle habe, dann laufe ich wirklich große Gefahr, mich völlig zu überfordern. Dann kann ich Schuldgefühle bekommen und in Perfektionismus verfallen. Helfe ich in jeder Gruppe meiner Kirchengemeinde, aber finde niemals Zeit für Stille, finde keine Zeit mehr für Bibellesen, keine Zeit mehr fürs Gebet. Ich habe ja so viel zu tun. Dann werde ich im Laufe der Zeit diesen Dienst, den ich da mache, nur noch als Last empfinden und nicht mehr als Freude. Und trage ich als Führungskraft einer Gemeinde Verantwortung, hätte aber keine geistliche Erdung, dann werden Entscheidungen für mich sehr schwer. Dann steigt da drin ein großer Druck. Ich kann nur noch wenig schlafen und am Ende lande ich wahrscheinlich im Burnout und bin isoliert. Uns fragt die Geschichte von Simon noch eines. Wo spiele ich mit dem, was mir heilig sein sollte? Wo verkaufe ich meine Seele für Nähe, für Anerkennung, für Erfolg? Simson, der weiß am Ende nicht mehr, wo seine Grenze ist. Und auch du und ich, jeder von uns, offenbart sich nicht immer auf einen Schlag. Wer wir wirklich sind, das tritt meistens langsam, Schritt für Schritt hervor. In unserer Integrität, wer bin ich das? In meinen Werten, wer bin ich in meinen Werten? Wer bist du in deinem Glauben? Und wer bist du und ich in unserer Treue? Ja, als Christen, das sollten wir doch ein integres Leben führen. Wir sollten Klarheit, wir sollten Wahrhaftigkeit und wir sollten Verlässlichkeit in unserem Leben haben. Keine Schwüre, keine doppelten Böden, sondern wir sollten ein Leben führen, das integer ist. Ein einfaches Ja genügt. Jesus sagt uns in Matthäus 5, Vers 37, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Und er meint damit Klarheit, Wahrhaftigkeit, Verlässlichkeit in deinem Leben und in meinem. Werte sind das, was dich und mich trägt, wenn alles andere wankt in meinem Leben. Und Werte verbinden uns mit Gottes guter Ordnung in unserem Leben. Und ist mein Glaube das Vertrauen in Gottes Gegenwart, dann lässt mich dieser Glaube Schritte tun, die ich aus eigener Kraft niemals wagen würde. Treue ist in der Bibel ein grundlegender Wesenszug Gottes. Bin ich treu, bist du treu, dann spiegelst du etwas von Gottes Herz wieder in deinem Leben. Dann wird dein Leben verlässlich für andere. Und deine und meine Treue baut dann Brücken, heilt Verletzungen und macht Gemeinschaft belastbar. Treue, meine Lieben, ist immer ein stilles Fundament, auf dem unsere Beziehungen stehen. Und wenn ich dann und wenn du dann Schritt für Schritt in Integrität, in unseren Werten und unseren Glauben wachse, dann tritt hervor, was wir in Gottes Augen längst sind. Geliebte Menschen, berufen, verlässlich und gesandt. Amen.